Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Heute hören Sie ein Gespräch mit Ferdinand Gehringer und Johannes Steger über ihr neues Buch Deutschland im Ernstfall. Was passiert, wenn wir angegriffen werden? Gemeinsam mit Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, sprechen wir darüber, was passiert, wenn Deutschland in einen Krieg verwickelt werden würde. Wie gut sind wir für den Ernstfall vorbereitet? Als Gesellschaft, als Staat und auch ganz individuell. Wir haben dieses Gespräch am 15. Dezember 2025 im Basecamp in Berlin aufgenommen. Gibt es genügend Schutzräume für die Bevölkerung? Sind Medikamente und Versorgung gesichert? Wie verwundbar sind unsere Daten und das Internet? Wer trifft eigentlich die strategischen Entscheidungen im Ausnahmezustand? Über diese und weitere Fragen haben wir diskutiert. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Philipp Gröschel. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Zuhören und beim Weiterdenken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Basecamp-Community, herzlich willkommen heute Abend an diesem 15. Dezember hier im Basecamp. Kurz vor Weihnachten ist der Raum nochmal sehr, sehr voll und wir haben zugleich auch sehr viele Gäste im Stream und das bei einem sehr, sehr ernsten Thema. Aber wer an dem heutigen Tag hier in Berlin-Mitte unterwegs war, zumindest die Gäste hier im Raum werden genau wissen, wovon ich spreche, hat den ganzen Tag Hubschrauber über sich gehört und gesehen und Straßensperren erlebt. Heute ist oder war der ukrainische Präsident Herr Selenskyj zu Gast in Berlin, um sich mit Friedrich Merz und anderen Staats- und Regierungschefs über den Friedensplan für die Ukraine zu unterhalten. Und das ist nur einer der vielen Momente, wo man hier in Berlin und auch sonst überall im Land erlebt, dass sich durch die Zeitenwende eine fundamentale Veränderung in unserer Gesellschaft ergeben hat. Hier im Basecamp diskutieren wir schon seit über 10 Jahren über Transformation und Veränderung in der Gesellschaft. Im Schwerpunkt geht es da immer um die digitale Transformation. Aber wenn man über Veränderung diskutiert, dann kann man diese Veränderung auf alle Fälle nicht ausblenden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über die ernsteste, eine Woche vor Weihnachten, ernsteste Veränderung der letzten Jahre hier auch diskutieren können auf der Bühne. Und zugleich auch ein Buch vorstellen können, das zwei der Personen hier auf der Bühne geschrieben haben. Und damit stelle ich Ihnen erstmal die Sprecherinnen und Sprecher des heutigen Abends vor. Ich fange an mit Agnieszka Brugger. Sie sind Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion seit 2009 im Bundestag, also nahezu schon Veteranin im Bundestag, kann man sagen.
Ich bin wirklich die Dienstälteste im Verteidigungsausschuss, also krass.
Nicht schlecht. Und das, obwohl Sie jünger sind als ich. Also. Und ja, seit 2013 dann auch im Verteidigungsausschuss, wenn ich richtig informiert bin, und aktuell auch stellvertretende Vize-Fraktionsvorsitzende, wie man hier in Berlin sagt, zuständig für Verteidigung.
Dankeschön.
Der Willkommensapplaus für Sie. Und in Ihrer Arbeit haben Sie dementsprechend auch schon sehr lange einen Fokus auf Verteidigungs- und Friedenspolitik. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt darüber, heute zu erfahren, wie sich Ihr Blick auf das Thema im Laufe der Jahre verändert hat. Dann stelle ich Ihnen vor Ferdinand Gehringer. Ferdinand Gehringer ist studierter Jurist und zertifizierter Mediator. Aktuell arbeitet er als sicherheitspolitischer Berater bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und berät in der Funktion schon seit einigen Jahren auch Politikerinnen hier im Bund, aber auch in Europa zu Cyber- und Security-Themen. Und ab kommenden Jahr ist er in der Politikberatung tätig, denn das Themenfeld Sicherheit und Verteidigung führt zu immer mehr Interesse auch im Beratungsumfeld. Und zuletzt stelle ich Ihnen Johannes Steger vor. Johannes Steger ist auch im Beratungswesen unterwegs. Also Sie sehen, das Thema hat Konjunktur bei der Firma FGS im Bereich Crisis Management. Zuvor war der ausgebildete Journalist viele Jahre lang am Tagesspiegel und leitete dort unter anderem die Redaktion für das Background Briefing Cyber, Sicherheit, Digitalisierung und KI. Und davor haben Sie in der Holzbrink-Welt, kann man sagen, eine lange journalistische Karriere schon absolviert. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Steger.
Dankeschön.
So, bevor ich mit meinen Fragen ans Publikum anfange, möchte ich eine Frage an Sie hier im Raum richten. Wer von Ihnen hat denn in den letzten Jahren sich so rein theoretisch mal darüber Gedanken gemacht, was er oder sie machen würde, wie man reagieren würde, selbst wenn es zum Ernstfall in Deutschland kommen würde. Sind ein bisschen weniger, als ich vermutet hätte, aber vielen Dank für die Ehrlichkeit. Ich würde mir sagen, so knapp eine Hälfte der Leute hier im Raum hat sich damit schon mal beschäftigt. Dann ist es zumindest für alle und ganz bestimmt wahrscheinlich für die zweite Hälfte besonders wertvoll, heute hier zu sein, denn es geht heute um den Ernstfall. Und meine erste Frage, kurze Einschätzung von Ihnen dreien, von jedem von Ihnen. Was ist aus Ihrer Sicht der realistischste Ernstfall, auf den sich Deutschland vorbereiten muss?
Ich würde sagen, dass der Ernstfall sehr individuell ist. Also es gibt natürlich einen staatlichen Ernstfall, der dann wahrscheinlich eintritt in Deutschland, wenn es an der Ostflanke noch ein bisschen weiter Spannungen geben sollte, wenn vor allen Dingen auch die hybriden Angriffe, die wir jetzt schon tagtäglich in Deutschland erleben, wir haben jetzt am Freitag auch wieder die öffentliche Zuschreibung von russischen Kampagnen gehabt, die sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf. Aber wenn dieses hybride Umfeld in Deutschland noch viel, viel mehr zunimmt, wenn kritische Infrastruktur davon betroffen wird, wenn wir tatsächlich in der Bevölkerung noch viel, viel stärker merken, wenn es zu Ausfällen und Störungen kommt und nicht nur für ein paar Stunden wie am Münchner Flughafen, dann ist für mich ein Ernstfall eingetreten, mit dem wir tatsächlich auch rechnen müssen. Es kann aber auch ein klimabedingter Ernstfall sein. Also das würde ich gar nicht so auf die sicherheitspolitische Lage münzen. Es kann auch eine größere Flutkatastrophe wieder auf uns hereinbrechen. Dann haben wir auch einen Ernstfall in Deutschland.
Frau Burger.
Also dem kann ich mich allem anschließen. Ich glaube, für die Menschen spielt es ja im ersten Moment, wo man eine Krise managen muss, gar nicht unbedingt die allerwichtigste Rolle, was das jetzt genau ausgelöst hat, sondern wie man die Folgen sozusagen einhegen kann. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, in der immer wieder Dinge passieren, die wir vorher nicht auf dem Schirm oder auf dem Zettel haben. Und deshalb ist es genau der richtige Modus, das richtige Mindset, um souverän mit solchen Situationen umzugehen. Wer sich jetzt aber konkret mit Blick auf die Eskalation von Wladimir Putin fragt, wie könnte das aussehen, dem und der kann ich immer nur das Buch von Carlo Masala empfehlen, Wenn Russland gewinnt. Natürlich eine hochaktuelle Frage angesichts dieser Gespräche, die gerade hier laufen, wie das dann aussehen könnte. Und dann kann nach Lektüre ein paar Stunden und danach kann man sich wirklich fragen, hält man das für unrealistisch und ausgeschlossen? Und das sind so Szenarien, über die wir natürlich auch in abgewandelter Form in zahlreichen Gremien hier im Bundestag diskutieren.
Volle Zustimmung natürlich. Ich glaube, dass wir uns viel klarer, dass wir den Ernstfall etwas wegnehmen müssen von den Extremen, die sofort in den Sinn kommen. Also Raketen, Bunker, Panzer. Und mehr darüber sprechen, was sehen wir denn eigentlich schon heute? Und Ferdinand hat es gerade erwähnt, hybride Attacken wie Desinformation, Cyber, Sabotage. Und diesen Ernstfall für uns definieren, was würde das konkret für unser aller Leben, für unsere Demokratie auch bedeuten? Also das wäre, glaube ich, dieses Thema, wo wir stärker über den Ernstfall sprechen müssten, weil er gar nicht so unrealistisch ist.
Ja, ich glaube, das ist aus den drei Antworten rausgekommen. Der Ernstfall ist wahrscheinlich nicht der Drohnenschwarm oder der anrollende Panzer, sondern etwas, was davor stattfindet. Das kann sehr vielfältig sein. Das wird in eurem Buch auch sehr vielfältig beschrieben in verschiedenen Szenarien, was das so sein könnte. Aber es ist sicherlich dann etwas, was die Gesellschaft oder das Leben in der Gesellschaft irgendwo stört und Menschen verunsichert. Und manches davon haben wir ja auch schon erlebt in den letzten Monaten und Jahren. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen im weiteren Verlauf. Und auf jeden dieser Ernstfälle kann man am Ende des Tages auch unterschiedlich dann reagieren. Ja, wenn wir bei dem Thema sind, wie reagiert man darauf? Die Frage an Sie, Frau Brugger, welche Lücken sehen Sie denn derzeit bei der zivilen und auch bei der militärischen Verteidigungsfähigkeit Deutschlands? Und wie müssten diese Lücken aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Opposition, geschlossen werden?
Also ich würde einmal sozusagen auffächern in drei Aspekte. Einmal das Militärische, das Offensichtlichste. Da ist natürlich nicht nur mit dem ersten Sondervermögen, sondern auch mit den Verhandlungen am Ende der letzten Legislaturperiode, kurz vor knapp, ja auch nochmal an der Schuldenbremse etwas getan worden, was eben auch ermöglicht, dass man sehr viel Geld in Form von Schulden für Sicherheit ausgibt und für eine gute Ausstattung der Bundeswehr, gleichzeitig nicht in den Konflikt kommt, eben das mit Bildung, Klimaschutz oder Rente verrechnen zu müssen, was, glaube ich, sonst, wenn man das nicht getan hätte, ein riesiges Problem nicht nur für diese Bundesregierung, sondern für unser gesamtes Land gewesen wäre. Da hat sich sehr viel getan, da ist aber immer auch noch viel zu tun. Also die Beschaffung geht immer noch zu langsam in Europa. Es ist immer noch nicht europäisch genug, könnte ich jetzt sozusagen mehrere Fächer aufmachen, auch noch. Aber unterm Strich würde ich sagen, da sind wir auf dem richtigen Weg. Was mich wirklich massiv ärgert, und da bin ich sehr ungeduldig, Das ist der ganze zivile Aspekt. Und das hat schon in der letzten Bundesregierung angefangen, dass man immer wieder in zahlreichen Runden das Gefühl hatte, man muss das Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser, aber jetzt auch unter Alexander Dobrindt wirklich zum Jagen tragen, obwohl es in unserer Gesellschaft, und das wäre mein dritter Punkt, und damit will ich versuchen, mal mit zur Hoffnung irgendwas und zuversichtlich zu schließen. Ich bin sehr viel unterwegs im gesamten Land zu diesen Themen. Und meine Beobachtung ist, die Menschen in unserem Land sind viel klüger und viel weiter, als manche das hier im politischen Berlin meinen. Sie interessieren sich nicht nur dafür. Ich meine, man muss nur die Nachrichten anschalten, um zu wissen, dass die Lage irgendwie anders und ernst ist. Und die Menschen wollen von der Politik hören, was ist euer Plan? Und es macht nicht Angst, über diese Themen zu reden, sondern es macht Angst, diese Themen totzuschweigen. Man überlässt das Feld denen, die sie verhetzen. Und gleichzeitig ist nichts besser in einer ernsten Situation als Selbstwirksamkeit. Und alles andere macht eher Angst und Ohnmacht und Panik. Und deshalb bin ich immer sehr zuversichtlich, habe sehr viele Beispiele von Unternehmen, von kommunalen Ebenen, wo ich so das Gefühl habe, die würden gerne mehr machen, aber scheitern immer wieder an den Innenministerien in den Ländern, aber ganz besonders hier im Bund. Und deshalb ist es so eins meiner Hauptfelder, an denen ich gerade arbeite.
Johannes Steger, ich glaube, das passt sehr, sehr gut auch zu einem der Hauptaussagen in eurem Buch. Ihr werbt auch ganz proaktiv für eine deutlich offenere Kommunikation zum Thema zivile Verteidigung und kritisiert ja unter anderem auch, dass es im Prinzip einen strategischen Plan gibt, wie das Militär im Krisenfall reagieren würde, der O-Plan. Aber es gibt eben keinen Zivilverteidigungsplan, nichts Vergleichbares sozusagen, wie auch Organisationen und Behörden im Bereich der zivilen Verteidigung agieren würden, gemeinsam agieren würden, wenn es zu einem Ernstfall oder Krisenfall kommen würde.
Ja.
Was hat euch da überrascht? Ihr habt euch ja in das Thema tief eingearbeitet, dass ihr angefangen habt, das Buch zu schreiben. Was war so speziell im Bereich zivile Verteidigung der Überraschungs- oder Aha-Moment in der Recherche?
Ich glaube, das, was Frau Brugger gesagt hat, können wir nach der Recherche des Buches absolut unterschreiben. Also man schaut, in der Recherche, wir haben mit Blaulichtorganisationen gesprochen, mit Kommunalverantwortlichen. Und was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass die Leute und auch die Behörden eigentlich total gut vorbereitet sind und sich auch gute Gedanken machen über den Ernstfall. Also das Ahrtal war etwas, was traurigerweise erst dann viele Leute zum Umdenken gezwungen hat. Aber man sieht auch, wenn man mit Feuerwehren, mit Polizeien spricht, die denken in Szenarien, durchaus in sehr krassen Szenarien, um sich darauf vorzubereiten. Und es ist genau das Problem, je höher man kommt, desto mehr kommen wir in wie so eine Watte gepackte Welt, wo eigentlich da keiner so richtig drüber sprechen möchte, weil das würde ja die Bevölkerung verunsichern. Berühmtes de Maizière-Zitat. Und das war eigentlich was uns sehr überrascht hat, dass wir merken, dass es auf staatlicher Stelle oder je weiter man kommt, eigentlich keine strategische Kommunikation und Informationspolitik darüber gibt, welcher Bedrohung wir eigentlich ausgesetzt sind. Das heißt, eigentlich bekommt man immer das Gefühl, zumindest war das das, was wir mitgenommen haben, dass man eigentlich immer nur so Peaks bekommt. Also es gibt Lageberichte, die werden einmal im Jahr veröffentlicht. Es gibt dann kommen Drohnen am Münchner Flughafen. Aber danach gibt es keine Politik darüber, woher kamen diese Drohnen, was werden wir eigentlich dagegen tun. Es gibt dann sehr viel Schlagzeile und sehr viel politischen Aktionismus, aber eine strategische Aufklärung darüber findet nicht statt. Und vielleicht, um das runterzubrechen, spreche ich für Ferdinand und mich, weil uns beide hat das sehr beeindruckt. Wir hatten ein Gespräch mit einem verantwortlichen Feuerwehrmann, der gesagt hat, wenn der Strom ausfällt in einem Bezirk, dann ist das Problem eigentlich nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Das Problem ist die Leute, die uns anrufen und sagen, ich habe jetzt gar kein Wasser mehr. Und das ist genau der Punkt. Wenn die Leute in die Lage versetzt werden, eine Bedrohungssituation zu antizipieren, dann glaube ich, ist die Selbstwirksamkeit ein ganz menschliches Ding. Das würde auch jeder, glaube ich, für sich selber in Anspruch nehmen, dass er sich selbstwirksam aufstellen möchte. Man muss Menschen nur befähigen, das zu erkennen, dass sie das tun müssen. Und ich glaube, das war ein Thema, das wir im Buch sehr stark wahrgenommen haben, dass das noch einfach nicht ausreichend passiert.
Vielleicht daran anknüpfend, also zum einen teile ich die absolute Ungeduld, was die zivile Verteidigung angeht und den kommunikativen Aspekt. Wenn es nicht nur an dem Plan fehlen würde von politischer Seite, der vorgegeben wird, was wir jetzt als nächstes machen wollen, dann auch das Grundverständnis, um zu sagen, hey, wir als Staat, wir brauchen auch die Unterstützung von jedem Einzelnen. Nicht in dem Sinn, dass jetzt alle irgendwie einen Wehrdienst leisten sollen oder alle in die Katastrophenschutzbehörden gehen müssen, sondern dass der Staat es gar nicht schaffen kann allein, und damit meine ich alle staatlichen Einrichtungen, für jeden von uns Vorsorge zu treffen. Und ich glaube, diese Nachricht an sich kommt erstmal gar nicht rüber. Weil wenn man sich dann Umfragen anschaut, dann ist es eher so, dass die Verantwortung dann doch beim Staat gesehen wird. Ja gut, wenn wir das nicht haben, dann kümmert sich doch die Behörde XY in nächster Zeit direkt darum, dass wir wieder das und das haben können. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Grat, wenn man hier nicht ehrlich ist mit uns allen und sagt, passt mal auf, in den ersten Stunden eines Ernstfalls, egal wie er aussieht, ist erstmal jeder auf sich alleine gestellt. Und wenn man das verinnerlicht, in dem Sinne, was mache ich denn, wenn ich keinen Strom mehr habe? Was mache ich denn, wenn ich kein Wasser mehr habe? Habe ich genug Eigenvorsorge betrieben für genau diesen Fall? Dann entlaste ich die Katastrophenschutzbehörden, weil ich sie dann nicht nach 3 Minuten anrufe und sage, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht mehr kochen als erstes. Ich entlaste die staatlichen Behörden, die sich in diesem Moment um ganz andere Themen kümmern müssen. Passt die Notstromversorgung von einem Krankenhaus? Wie sieht's mit dem Wasserwerk aus, wenn da der Strom ausfällt? Da gibt's Pumpen, die sind für 24 bis 48 Stunden ganz gut und mit Notstrom versorgt. Danach sieht's schon mau aus und man muss theoretisch nachhelfen, wenn die Stromversorgung abbricht. Also dieses Verständnis, welche kleine Funktion habe ich denn? Welches kleines Rädchen bin ich denn in diesem Gesamtkonstrukt? Zivile Vorsorge, Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, was ist denn da meine eigene Rolle? Und die kann da drin sein, dass ich sage, ich kümmere mich um meine Familie, ich kümmere mich um meine Kinder, ich kümmere mich um meine Haustiere, ich kümmere mich darum, dass es uns, dass wir irgendwie überleben müssen, dass wir erstmal keinem wie eine Last sind und auch erstmal von keinem anderen eine Zeit in Anspruch nehmen müssen, weil die staatlichen Einrichtungen mit ihren Themen beschäftigt sind. Und dann habe ich schon mal eine ganz entscheidende eigene Rolle und Funktion, die ich erfülle, verbunden mit wahrscheinlich mit einer Selbstwirksamkeit, weil ich merke, ja gut, ich kann jetzt auch mal 72 Stunden ohne die ja in unserer digitalisierten Welt beliebte Internetverbindung, Mobilfunk und Strom auskommen. Ich habe zumindest das, was ich zu Hause brauche, da und kann danach überlegen, wie kann ich denn vielleicht auch in der Nachbarschaft helfen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir gar nicht bisher so offen und ehrlich darüber sprechen können, weil es zum einen am Plan fehlt, aber auch an dieser Offenheit, das mal so auch reinen Wein einzuschenken. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, weil ich glaube, wenn das jeder für sich mal macht, so ein bisschen, dann merkt man ganz schnell, dass das auch kein unerreichbares Ziel ist und dass das irgendwie ganz, 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 ganz schwierig zu erreichen ist.
Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, also wir haben gehört, was alles noch nicht ausreichend vorbereitet ist, vor allem im Bereich der zivilen Verteidigung. Ich habe aber aus dem Buch auch gelernt, sehr, sehr viele Dinge sind wahrscheinlich deutlich besser vorbereitet, als die Bevölkerung das ahnt, ne? Und das ist auch etwas, glaube ich, über das man unbedingt sprechen muss. Es gibt Notstandsgesetze, es gibt Pläne, vor allem militärische Pläne, was im Krisenfall passieren würde. Und es muss, glaube ich, schon auch sein Grundwissen darin bestehen, was der Staat schon vorbereitet hat, um diesen Staat auch vertrauen zu können. Ja. Frau Brugger, glauben Sie dem, dass man dem Staat vertrauen kann derzeit?
Auf jeden Fall. Vor allem glaube ich, dass man den Bürgerinnen und Bürgern vertrauen kann. Und es gibt mir auch immer wieder so, wenn ich in diesen düsteren Szenarien bin, Zuversicht und Hoffnung. Aber weil Sie das jetzt mit den Notstandsgesetzen gesagt haben. Also bei mir war das so. Ich habe mich sehr konkret, sehr intensiv natürlich mit der Situation in der Ukraine vor allem, aber auch schon davor, seit dem Februar 22 beschäftigt. Und als ich das erste Mal in, man nennt das immer den Bunker, Verteidigungsministerium, ist zwar irgendwie nicht, egal, unter einem abhörsicheren Umfeld den U-Plan präsentiert bekommen habe, habe ich das erste Mal seit langer Zeit ein bisschen besser geschlafen, weil ich das Gefühl hatte, okay, das hat sich jemand Gedanken gemacht, der sich mit diesen Fragen auskennt und man fängt nicht an, erstmal irgendwo im Keller ja die Verteidigungspläne aus dem Kalten Krieg zu suchen, weil die Szenarien andere sind.
Können Sie für den Laien noch mal kurz erklären, was der O-Plan ist?
Der Operationsplan Deutschland, das ist sozusagen aufbauend aus dem, was auch die NATO gemacht hat, der nationale Verteidigungsplan für wirklich den absoluten Ernstfall, unser Land muss militärisch verteidigt werden. Und dann bin ich ein paar Tage später ins Kanzleramt gegangen und dann auch zu verschiedenen Fraktionen und den Freundinnen und Freunden, die ich da habe, und habe gesagt, ja, ich habe es im Kopf überschlagen. Ich glaube, das kostet mindestens 500 Millionen Euro. Und alle haben mich für verrückt erklärt, um es dann später doch zum Glück noch hinzukriegen. Und zwar nicht nur für den militärischen Teil, sondern ja auch der Bereich Zivilschutz ist ja von der Schuldenbremse und den starren Vorschriften ausgenommen. Aber man hat mir unter anderem in dem Kontext auch gesagt, Agnieszka, so wie du über diese Themen redest, machst du den Menschen Angst. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und dann habe ich den General, der diesen Plan federführend sozusagen im Auftrag des Verteidigungsministeriums erarbeitet hat, General Brudermann, in meinen Wahlkreis eingeladen, habe meinen Oberbürgermeister von der CDU überzeugt, die Veranstaltung auszurichten. Also der Raum war brechend voll. Es wären 100 Leute gerne mehr gekommen. Es war sozusagen vom alten Knochen aus der Reservistenkameradschaft, no offense, ja, bis zur jungen Frau mit den Piercings, und damit meine ich jetzt nicht mich selbst, weil ich bin ja eben auch nicht mehr so jung, die ganze Gesellschaft in ihrer Breite vertreten. Es war 3 Stunden mucksmäuschenstill. Es fing an natürlich wie immer, wenn so ein Militär spricht, ne, die Lage, was passiert jetzt schon? Dann aber auch, was machen wir da mit diesem Operationsplan? Und dann ging es eben wirklich um, was kann jeder und jede jetzt schon tun, um unsere Demokratie zu schützen? Nämlich zum Beispiel, glaube ich, jedem Link, den mir mal ein bisschen verrückter Nachbar im Telegram-Channel zuschickt oder nicht. So, und mache ich mir Gedanken, ob das vielleicht jemand hinter dieser irren Nachricht sein könnte, nicht der Nachbar, sondern der, der diese in die Welt gesetzt hat, der vielleicht sozusagen das Vertrauen in unseren Staat zerstören will. So, und da hat er sehr viele sehr konkrete Dinge aufgezeigt. Und am Ende haben die jungen Frauen mit den Piercings echt gefragt, Herr General, wo kann ich mich über diesen Heimatschutz informieren? Und das ist so eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle, um einfach zu zeigen, nein, es ist total wichtig, über diese Dinge zu sprechen. Und es ist mitnichten so, dass man da Angst macht. Trotzdem habe ich jetzt gerade eben wieder ans Innenministerium die schriftliche Frage gestellt, Notstandsgesetze, wo ist die Liste der Aktualisierung der Sicherstellungsgesetze? Und es ist immer noch nichts passiert, fast 2 Jahre nichts passiert. Und Herr Dobrindt bzw. sein Staatssekretär hat geantwortet, ich soll mir das doch von der Homepage runterladen. Also wer mir so antwortet, der hat wirklich einfach ein Problem in den nächsten Wochen. Ich habe jetzt nämlich eine kleine Anfrage vorbereitet, wo ich jedes Gesetz einmal abfragen werde, wann das kommt.
Johannes Steger, ihr habt genau das ja auch in eurem Buch kritisiert. Die Notstandsgesetze, muss man vielleicht auch erklären, ist im Prinzip ein Paket an Gesetzen, die nur in einer Krisenlage aktiviert werden. Der Bundestag muss da auch für zustimmen.
Mit 2/3.
Mit 2/3 Mehrheit, richtig, ja. Und dann wird eine Reihe von Gesetzen aktiviert, die beispielsweise im Verkehr, in der Logistik Priorisierungen auslöst, gibt dem Staat die Möglichkeit, auch auf Einrichtungen von privaten Unternehmen zurückzugreifen und so weiter und so fort. Die stammen im überwiegenden Teil aus den 50er Jahren, aus dem Kalten Krieg, Beginn des Kalten Krieges, wo es wirklich Deutschland ein Staat an der Ostfront war. Und wo es darum ging, sozusagen sich ganz explizit für diesen Fall vorzubereiten. An vielen Stellen sind die nicht mehr ganz up to date, weil die stammen eben aus den 50er Jahren. Das ist auch ein Kritikpunkt in eurem Buch. Vielleicht kannst du kurz schildern, sagen, was die zentralen Punkte sind, wo eigentlich dringend Aktualisierung aus eurer Sicht erforderlich wäre.
Ich mache die Einleitung und der Jurist macht dann die ordentliche Einleitung. Ich glaube, das Erste ist das Problem der Zweidrittelmehrheit, wo wir mal ehrlich uns fragen müssen, ob es die noch geben würde in dem Fall. Also beispielsweise, wenn wir Russland als konkreten Akteur benennen, der gewisse Aktionen in Deutschland ausführt oder der zu einer Eskalation beitragen würde oder diese verursachen würde, sind wir sicher, dass die Zweidrittelmehrheit im Bundestag stattfinden würde. Ich würde es zumindest unter jetzigen Gesichtspunkten stark bezweifeln. Und tatsächlich, diese Notstandsgesetze sind für eine Zeit, die davon ausgeht, dass wir Zivilschutz im Sinne von Bunkern denken. Also das ist das größte Thema, sie ist nicht auf die digitale Zeit angelegt und sie ist auch nicht auf unsere modernen Lebenskonzepte ausgelegt. Und ich glaube, Ferdinand, gerade das Thema Versorgung ist so eins.
Ja, total. Also dadurch, dass die aus den 50er, 60ern stammen, die Energiesicherungsgesetz, das wurde jetzt im Zuge der Gaskrise von Robert Habeck aktualisiert, sind die meisten, und das ist ein bisschen nerdy, aber es lohnt sich trotzdem mal einen Blick da reinzuwerfen, weil da ist die Deutsche Post, da ist die Telekom, noch alles in Staatshand und man ist noch gar nicht auf diesen Privatisierungsentwicklungen ausgerichtet. Heute ist es so, dass der größte Teil der kritischen Infrastruktur, Elektrizität, Wasser, Telefonica, ne? Mobilfunk, Internet, alles ist privatisiert, was eigentlich für die Grundversorgung von uns sehr, sehr wichtig ist. Und diese Gesetze haben das noch gar nicht alles berücksichtigt. Das Weitere ist, dass zum Beispiel unsere globalen Lieferketten, wir sind ja mittlerweile so vernetzt, also zum einen nicht nur digitalisiert, sondern auch unsere Lieferketten sind so vernetzt, dass solche Abhängigkeiten auch da gar nicht berücksichtigt werden. Wir haben zum Beispiel noch kein Gesetz, was so eine gewisse Gesundheitssicherstellung und Gesundheitsvorsorge berücksichtigt, wo man sagt, hey, was könnten wir denn auch an Medikamenten? Wir beziehen momentan, glaube ich, 68% der Wirkstoffe stammen aus Asien. Was machen wir denn, wenn die Lieferketten abbrechen? Wie kommen wir denn an die Wirkstoffe ran? Solche Dinge da einfach mal durchzudenken. Und mein Lieblingsbeispiel ist das von der Ernährungssicherstellung und Ernährungsvorsorge. Wir haben eine Notfallreserve in Deutschland. Da wird Weizen, Getreide, Kondensmilch in Tonnen eingelagert. Nur was machen wir denn damit? Also im Kalten Krieg und auch die Zeit danach gab es kleine Bäckereien überall im Stadt- und im Landbereich. Wie sehen das heute in Berlin aus? Welche kleine Bäckerei, sofern es die überhaupt noch gibt, also auch in der Stadt, kann denn aus Getreide, aus Weizen Mehl machen und aus Mehl Brot. Also unsere Infrastruktur hat sich auch verändert. Wir haben viele Großbäckereien, die verteilen das dann, die backen dann vielleicht irgendwo nochmal auf, wenn es gut geht. Also haben vielleicht maximal einen Ofen noch. Aber alles andere ist eigentlich outgesourced an große Verteilzentren. Und sich darüber mal Gedanken zu machen, wie kriegen wir das denn dann auch von diesen großen zentralen Punkten wieder in die Breite rein? Wie wird das denn verteilt? Wie sieht es denn mit den Logistikketten aus? Und wer fährt denn dann auch die LKWs, die Züge und alles das? Also sich genau diese Gedanken mal zu machen, das betrifft den Aspekt Logistik durch die Vernetzung. Das betrifft aber auch jetzt dieses Beispiel mit der Gesundheitssicherstellung, wo es noch gar kein Gesetz gibt. Das wäre auch ein Learning aus der Corona-Pandemie eigentlich, wo man sagen könnte, hey.
Könnte auch schon da sein.
Genau, ne? Könnte man eigentlich jetzt schon, na, wir sind ja jetzt wieder gerade an der Aufarbeitung von Corona, zumindest im Parlament. Aber dass das schneller geht, da geht es dann auch um die Verteilung von Ärzten, Medikamenten, wie sicher sind denn die Krankenhäuser. Also da gibt es schon noch ein paar Lücken und man merkt, also ich kann es nur, wenn man wirklich eine freie Sekunde hat, empfehlen, da einfach mal reinzugucken und man merkt sofort, oh Gott, das passt gar nicht auf unsere Welt. Das passt auch nicht auf die Stadt Berlin oder auf die Stadt Hamburg. Was aber ein entscheidender Punkt auch daran ist, wir haben insgesamt ein Stadt-Land-Gefälle. Also was wir in den Gesprächen feststellen ist, dass die Vorsorge, die Eigenvorsorge auch von der Bevölkerung auf dem Land schon gar nicht so schlecht ist. Wenn man aber in Berlin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnt und man dann den BBK-Ratgeber aufmacht und da steht drin, dass man 10 Tage Vorsorge treffen soll, 2 Liter pro Person. Jetzt kann jeder mal hier im Raum hochrechnen, wie viele Kanister das wären und wo man die lagert. Könnte je nach Lebenssituation eng werden. Ne? Und wenn dann noch die ganzen Packungen Nudeln dazukommen und der Gaskocher und also man braucht Platz. Und da so ein bisschen auch realistischer mit der Lebenssituation umzugehen, ich glaube, das wäre ein allererster Schritt. Das BBK hat jetzt eine aktualisierte Version rausgegeben. Also da auch unbedingt mal reingucken, ist auch nicht mehr so umfangreich. Früher waren es mal 120 Seiten, jetzt waren es 70. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen kompakter auf 40, paar 40. Also das, wir werden besser und das ist auch eine gute Nachricht. Ne? Also wenn wir hier von den Versäumnissen sprechen. Gewisse Dinge sind auf dem richtigen Weg, aber die Vorsorge- und Sicherstellungsgesetze, ich glaube, da haben wir noch echt einen Batzen vor uns.
So viele Nudeln kann man auch gar nicht bei Flink bestellen, wie man.
Genau, das kommt noch dazu. Also, welche ist Flink vielleicht auch eine kritische Infrastruktur in dem Zusammenhang?
Ja, ein Thema ist immer wieder jetzt schon mal angeklungen auch. Stichwort Zweidrittelmehrheit, um die Notstandsgesetze zu aktivieren. Das ist die Wehrhaftigkeit der Demokratie, denn am Ende des Tages funktioniert zivile Verteidigung effektiv wahrscheinlich auch nur, wenn die Gesellschaft zusammensteht. Und deswegen würde ich gerne auf diesen Aspekt hier im Gespräch auch mit eingehen. Das ist nicht so unmittelbar eine Verteidigungsfrage, aber am Ende ist sie dann doch relativ wichtig für dieses Gesamtthema. Und da würde ich an die erfahrene Politikerin zunächst die Frage stellen, was denn jeder Einzelne tun kann, was wir alle tun können, um die Wehrhaftigkeit der Demokratie zu stärken. Und wie wir uns effizient gegen Beeinflussungen von außen in diesem Staat schützen können.
Oh, da gibt es sehr viel. Ich meine, wir hatten jetzt schon vorhin kurz das Thema der Desinformation angerissen oder auch der eigenen Versorgung. Vielleicht, ich habe das so gefeiert, dass diese Broschüre endlich erschienen ist. Ich habe da wirklich auch lange mit, wie viele andere, für gepusht. Und das will ich auch an der Stelle nochmal sagen, wir müssen auch nicht alles komplett neu erfinden, nur weil diese Gesetze so alt sind. Ja, wenn man mal in die baltischen Staaten oder in die skandinavischen Staaten schaut, da sind ganz viele gute, konkrete Ideen und Inspiration, wie man eben eine Gesellschaft hinkriegt, die überhaupt nicht aggressiv ist, aber sich auf solche Ernstfälle vorbereitet, in aller Ruhe, mit aller Klarheit und damit natürlich auch dazu beiträgt, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie überhaupt eintreten. Weil an jeden, der einem was Böses will, die Botschaft geht, probierst gar nicht erst, es lohnt sich nicht. So, und deshalb ist es einfach so wichtig, gerade wenn man Sicherheit und Frieden will, sich mit diesen schwierigen Themen auch auseinanderzusetzen. Aber was kann jeder und jede noch darüber hinaus tun? Also sehr viele Menschen arbeiten eben in kritischen Bereichen. Und es fängt zum Beispiel auch mit solchen Fragen an wie der Herr oder die Frau, meistens waren es aber Herren, die in den 80er Jahren für Zivilschutz zuständig waren, sind meistens irgendwelche Reservisten, sind noch in der Ehrenamt im THW aktiv. So in der Krise. Sind die schon dreimal eingebucht, ne? Also deshalb auch für sowas braucht's eine gewisse Lage. Oder wir haben jetzt bei der Wehrdienstdebatte einen Vorschlag gemacht als Fraktion, dass im Kanzleramt mal eine Koordinierungsstelle eingerichtet wird, wo jeder und jede sagen kann, ich habe diese oder jene Fähigkeit, ich kenne mich mit IT aus, ich kenne mich mit Energieversorgung aus, ich weiß das, wie das mit dem Mehl geht, ja. Whatever, was man alles, also fast jeder und jede kann irgendwas Wertvolles zum Funktionieren einer Gesellschaft beitragen. Und ich glaube, da haben wir noch gar nicht den Blick dafür, wie viel Kraft eben in der Demokratie liegt, wenn Menschen etwas aus Überzeugung tun. Und denken Sie mal alle daran, was man Ihnen gesagt hat. Und zwar die klügsten Militärexpertinnen und Experten des Landes. Ja, die Ukraine kann 3, 4, 5 Tage durchhalten. Und jetzt sind wir im 4. Kriegswinter. Und was den Unterschied macht, das sind sozusagen die Menschen, die für ihre Freiheit, für ihr Überleben eintreten. Und das ist so eine Kraftressource, die eine Demokratie hat. Und deshalb ist es eben unter Beschuss durch Wladimir Putin. Und deshalb müssen wir es umso entschiedener verteidigen.
Absolut, ja.
Ich würde gerne noch ergänzen, weil ich finde ganz wichtig, wir haben im Zuge der Recherche mit dem Leiter des strategischen Kommunikationszentrums der NATO in Tallinn gesprochen. Und der hat gesagt, wir haben einen strategischen Nachteil als Demokratien, weil wir wollen unsere Demokratie ja nicht abschaffen. Das heißt, unseren Informationsraum zu kontrollieren, heißt demokratische Rechte abzubauen. Das heißt, wir sind immer im Nachteil gegen autokratische Systeme. Das heißt aber, dass wir uns auch sehr genau die Infrastruktur angucken müssen und wofür die benutzt wird. Und das Beispiel, das ich sehr eindrücklich fand, war Rumänien. Eine Wahl im Nachgang zu annullieren, ist ungefähr das Schlimmste, was man einer Demokratie antun kann. Das heißt, wir müssen im Vorhinein gucken, welche Werkzeuge haben wir eigentlich, um Plattformen auch zu einer gewissen Verantwortung zu zwingen und zu sagen, es gibt Spielregeln und an diese Spielregeln müssen sich alle halten. Und ich glaube, Informationsresilienz. Wir haben bewusst die beiden ersten Kapitel mit Desinformation und Cyberangriffen begonnen, weil das sind Sachen, wo wir einen Hebel haben, an dem wir arbeiten müssen. Und wir haben Regulierung, die gilt für kritische Infrastrukturen. Mit NIS 2 wird etwas jetzt endlich umgesetzt in deutsches Recht, was unsere Gesellschaft resilienter machen muss. Die Diskussion darüber, dass Bundesbehörden ausgenommen werden sollten eine lange Zeit, ist ein fatales Signal, finde ich, für das Vorbild, das auch ein Staat geben muss, im Bezug auf das schöne Wort Business Continuity, aber auch in Resilienz. Also man kann nicht von der Wirtschaft etwas erwarten oder vom Einzelnen, wenn der Staat sich da erstmal aus der Affäre zieht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch nochmal zu betonen. Das ist eine gemeinschaftliche Anstrengung.
Bei dem Begriff wehrhafte Demokratie zucke ich immer zusammen. Ich liebe den Begriff, aber ich weiß nicht, ob jeder was damit anfangen kann, weil daraus keine unmittelbare, also keine Handlung
deutlich wird. Jetzt kommt der Jurist mit der Definition.
Nee, gar nicht. Ich will jetzt hier gar nichts definieren. Ich denke mir nur, also was will man mit dem Begriff, weiß ich, wie, ob jeder von uns hat hier im Raum wahrscheinlich eine ganz andere Assoziation sofort im Kopf, wenn es um wehrhafte Demokratie geht. Deswegen weiß ich nicht, ob man nicht das noch mal runterbrechen müsste in ganz konkrete Überlegungen. Also Sie haben eins angesprochen, Umgang mit Desinformation, wie bin ich zu Hause vorbereitet? Also so aus einer Ich-Perspektive heraus zu fragen, zu sagen, welche Rolle bin ich denn auch bereit in einem Ernstfall? Und den kann sich jeder vorstellen, wie er für ihn aussehen soll. Welche Rolle bin ich denn bereit einzunehmen? Bin ich bereit, der Kritisbetreiber zu sein, der weiterhin seine kritische Infrastruktur beschützt und guckt, dass die Elektrizität aufrechterhalten wird, wie das die Ukraine tagtäglich macht? Wenn die kritische Infrastruktur bombardiert, mit Cyberangriffen übersetzt wird und man sofort wieder versucht, schnell zurückzukommen? Oder bin ich der Sanitäter im Sanitätsdienst, der dann sagt, ich lasse meinen zivilen Beruf fallen und gehe in den Sanitätsdienst volle Kanne? Also wenn man sich für sich mal solche Dinge irgendwie vor Augen führt, dann glaube ich, ist es ein bisschen was Konkreteres. Und man merkt gar nicht, wie schnell man dann der Demokratie quasi etwas Gutes tut und für die Wehrhaftigkeit beiträgt, wenn man so im Klein-Klein anfängt und nicht denkt, man muss jetzt hier das ganz große Geschütz auffahren und die Demokratie irgendwie verteidigen, sondern ich glaube, es sind so kleine Schritte, die bei jedem selbst anfangen. Wie schütze ich meine Geräte, ne? Digitale Sicherheit? Also so ganz, ganz kleine Momente, die dann dazu beitragen, dass wir alle zusammen wehrhaft werden. Und das ist nämlich ein Vorteil der Demokratie gegenüber Autokraten, dass wenn man eine gewisse Gleichheit hat und eine gewisse Gemeinschaftlichkeit fördert, dann entsteht Solidarität. Und Solidarität haben wir nämlich ganz, ganz viel in Krisen erlebt bisher, ob das das Ahrtal war, ob das Corona war. Und wenn es genau diesen Geist gibt, weil man merkt, hey, du machst das ja auch, hey, du machst das ja auch, ja, dann mache ich das auch. Und dann steht man für was zusammen ein und das ist eine Stärke, die die Demokratie hat. Und dann wird sie am wehrhaftesten und wir wissen gar nicht, wie wir das hingekriegt haben. Durch diesen Gleichheits- und Gemeinschaftsgedanken. Und was momentan so ein bisschen passiert ist, dass es Pole gibt und dass wir uns so ein bisschen auseinanderdriften. Und das ist eher so ein, wir brauchen dieses Gemeinschaftliche, dieses Vereinende wieder. Und das kann dann in so einem Gesamtverständnis für die Demokratie entfachen. Aber ich glaube, es geht in so einem Klein-Klein erstmal los.
Das löst hier gleich weitere Diskussionen aus. Eine Sache, die man ja auf alle Fälle heute auch schon beobachten kann, ist, dass es Maßnahmen gibt, die das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat oder auch in die demokratischen Akteure beschädigen soll. Erinnern wir uns alle an die Drohnenüberflüge, die es zuletzt gab über Flughäfen. Es gibt Cyberangriffe, der Deutsche Bundestag wurde angegriffen. Es gab die Bauschaumgeschichte, wo Fahrzeuge manipuliert worden sind und es wurde dann versucht, der Grünen Partei in die Schuhe zu schieben. Und. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Beispielen. Ihr habt auch einige davon in eurem Buch auch mit aufgelistet. Und die sollen ja dazu beitragen, dass die Menschen im Land verunsichert sind oder per se dem Staat misstrauen, glauben, dass irgendwas nicht mehr richtig funktioniert. Wie geht man mit sowas denn um, mit diesem gesäten Misstrauen, Frau Burger?
Ja, indem man offen darüber spricht und informiert. Also ich kann mich noch erinnern an eine Regierungsbefragung mit Kanzler Scholz, wo mein Kollege Konstantin von Notz über all diese Vorfälle, die es damals ja auch schon gab, also es passiert ja nicht erst jetzt seit kurzem, gesprochen hat und gefragt hat, ob der Kanzler uns sagen kann, wer dafür verantwortlich ist. Und es hat wirklich eine Nachfrage gebraucht, bis Olaf Scholz damals Russland und China gesagt hat. Und das ist genau der falsche Weg. Ich finde, aber eine Sache haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ich finde, auch das ist Teil ja der Grundgesetzänderung gewesen, Nachrichtendienste. Auch darüber müssen wir in unserer Demokratie sprechen, insbesondere wenn wir uns nicht mehr sicher sind. Und das habe ich jetzt sehr diplomatisch formuliert, ob wir uns auf die USA verlassen können. Ja, braucht es natürlich auch Akteure, die uns im Inneren wie im Äußeren zeigen, was die Angriffe sind, die gerade stattfinden. Und diese Attribuierung oder Zuordnung am Freitag, die wäre ja auch nicht gelungen, wenn nicht Verfassungsschutz und BND ja auch diese Informationen gehabt hätten. Und ich glaube, die Liste ist noch viel länger. Allein die Vorfälle bei der Grünen Partei, also kann ich noch locker erweitern. Da brauche ich keine nachrichtendienstlichen Mittel zu. Und der Hauptziel der Desinformation bei der Kampagne zur letzten Bundestagswahl war definitiv Kanzler Merz und die CDU, weil klar war, die werden wahrscheinlich den Kanzler stellen. Und was diskutieren wir die ganze Zeit über die Neuauszählung der Stimmen, die Kampagne, die auch da sehr vom BSW vorangetrieben wird. Es wird ja auch alles in den ordnungsgemäßen Gremien untersucht. Aber ich habe mich schon gewundert, wie schnell man dann so ein fremder Akteur versucht, unsere Wahl zu beeinflussen, das zu den Akten legt und wieder über alles mögliche andere diskutiert. Und dann ist die politische Maßnahme, wir bestellen den Botschafter ein. Also das ist schon also sehr wenig dafür. Und ich teile das sehr, was gesagt worden ist. Eine Demokratie hat auf den ersten Blick vermeintlich Schwächen, weil eben sie offen ist. Das heißt auch, dass sozusagen Akteure mit schlechten und feindlichen Interessen Zugang finden. Aber wir können uns eben auch wehren. Und es verbietet uns niemand zu sagen, hey, das war unsere Wahl. Hier kommen Akteure von außen, die versuchen, das Vertrauen in unsere Gesellschaft, in unsere Institutionen kaputt zu machen. Das hat auch mal Konsequenzen. So, diese Sanktionen werden jetzt verhängt, weil, ja, und das, also finde ich, wäre eigentlich an der Stelle die richtige Botschaft. Und ich fand das nochmal sehr klug, sehr handlungsorientiert für einen Juristen. Mit der Wehrhaftigkeit, aber eigentlich müssen wir auch das Wort Demokratie definieren, weil wir merken das immer wieder, wenn wir von den Gefahren der AfD waren, dass sozusagen dieser Appell an die abstrakte Demokratie, der macht bei den Menschen relativ wenig. Ganz ehrlich, es geht nicht um die Demokratie, sondern es geht um ihre persönliche Freiheit, es geht um ihre persönliche Sicherheit in dieser Debatte. Und die Demokratie ist nicht nur mit Blick auf die deutsche Geschichte ein Geschenk, nichts für die da in Berlin, sondern für jeden und jede Einzelne in unserem Land. Und ich bin viel in Krisen und Kriegsgebieten in den letzten Jahren unterwegs gewesen. Und ganz ehrlich, immer wenn ich wiederkomme, bin ich einfach so dankbar, in diesem Land leben zu dürfen. Und dann wird mir klar, dass vieles, was wir für selbstverständlich halten, doch eher sehr, sehr kostbar und sehr, sehr auch einzigartig ist, wenn man in viele andere Weltregionen schaut.
Und das, was Frau Brugger sagt, ist, glaube ich, der Aspekt, der die positive Kommunikation wieder lernen und das auch wieder deutlicher zu machen. Und gleichzeitig sich auch, und das ist, glaube ich, auch was, was Politik wieder lernen muss, nicht in das reflexhafte Panikkommentierung von aktuellen Geschehnissen zu geben. Also Drohnenüberflüge auf dem Münchner Flughafen, alle abschießen.
Taurus League.
Es ist immer eine Reflexhaftigkeit, die, glaube ich, dazu führt, dass jeder Mensch, der das hört, sagt, ja gut, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also die durchaus wieder sich auch zurückzuhalten und zu sagen, natürlich ist das jetzt, kann ich jetzt irgendwas raushauen, was eine gewisse Forderung beinhaltet, aber bringt das etwas für die gesamtgesellschaftliche Sicherheitsdebatte, die wir führen müssen? Und die Antwort ist leider, finde ich zumindest, nein. Es ist einfach nur eine reflexhafte Schlagzeile, die produziert wird. Und dafür ist das Thema zu ernst. Und das muss, glaube ich, stärker verstanden werden.
Wir sind hier ja ein Community-Format und haben viele Gäste hier im Raum, die ich auch gleich noch einbinden möchte. Bevor ich das mache, noch eine letzte Frage an die beiden Autoren. Wir haben ja jetzt sehr viele Punkte diskutiert, wo es noch Nachbesserungsbedarf gibt in der zivilen Verteidigung, in der Rechtsetzung, in der Art, wie sich der Staat vorbereitet. In euren 4 Szenarien, die ihr im Buch durchspielt, beschreibt ihr aber schon dann auch sehr gut eben, wie der Staat auch schon vorbereitet ist. Und ich nehme jetzt einfach mal ein Szenario raus. Reden wir mal über den groß angelegten dauerhaften Stromausfall beispielsweise. Vielleicht könnt ihr jedem, der das Buch noch nicht gelesen hat, einmal kurz schildern, was würde denn in so einem bundesweiten größeren Krisenszenario passieren und warum bin ich vielleicht im ersten Moment als Bürgerinnen und Bürger schon auf mich allein gestellt, aber dann dauerhaft vielleicht doch nicht.
Ist jetzt aber gar kein so schönes Ende.
Und es ist auch vor allen Dingen nicht so recht realistisch. Also den großen deutschen Stromausfall, das, was ExpertInnen Ihnen sagen, ist, den wird es so sehr unwahrscheinlich, dass er passiert. Es kann vereinzelt Stromausfälle geben, aber der große, wie wir es zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel gesehen haben, würde es in Deutschland so wahrscheinlich eher nicht geben. Oder es müssten sehr viele Dinge zusammenkommen, damit das passiert, weil wir einfach in der Mitte von Europa liegen. Wir sind nicht in der Peripherie. Heißt aber nicht, dass es nicht auch kleine Stromausfälle, weil zum Beispiel ein Umspannwerk sabotiert wird oder ein Brandanschlag, wie hier in Berlin zuletzt, passiert. Das wiederum ist dann natürlich ein persönlicher Ernstfall, beziehungsweise auch ein kiezbedingter Ernstfall. Späti ist zu, Supermarkt ist zu.
Kita.
Alles ist zu. Und sich darauf vorzubereiten, im ersten Fall ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, es gibt solche Sachen wie beispielsweise Katastrophenschutzleuchttürme in Bezirken, wo man hingehen kann, wo man Informationen erhält. Davon weiß leider niemand so richtig. Also es wird dann immer erst relevant, wenn es zu spät ist. Es gibt durchaus Maßnahmen und es gibt hier in Berlin ein Projekt, das heißt Kiezbox beispielsweise, ein Pilotprojekt, wo mit sogenannten Dark Sites experimentiert wird, also Seiten, die erst dann hochgehen, wenn eine Krise wirklich ausgelöst wird, mit Hotspots, die quasi auch beim Stromausfall dafür sorgen, dass Leute sich Informationen im Internet besorgen können. Es gibt viele solcher Projekte und deswegen will ich es ein bisschen hoffnungsvoller machen. Ich glaube, darüber müssen wir nur einfach viel mehr reden, dass es so viele Initiativen gibt.
Okay, dann bin ich der Partycrasher. Also wenn der Strom ausfällt, dann ist es so, dass der Mobilfunk nach einer gewissen Weile auch ausfallen wird, weil die meisten Mobilfunkantennen nicht mehr batteriebetrieben hinterlegt werden. Das ist zu kostenintensiv. Dementsprechend laufen die Antennen noch ein paar Stunden, aber dann hat man auf jeden Fall erstmal keinen Mobilfunk. Das heißt, das Thema Kommunikation übers Handy wäre erstmal Geschichte. Dann würden wir jetzt aber, wir wollen ja nicht nur negativ sein, wir sind ja alle irgendwie vorbereitet und wir haben schon mal in der Familie dann gesprochen, was machen wir denn, wenn das Handy nicht mehr funktioniert? Wo treffen wir uns denn dann in der Familie? Also wer holt die Kinder ab, wer holt den Hund ab und wo treffen wir uns denn dann, wenn die Situation beispielsweise so ist, dass wir nicht mehr kommunizieren können? Wahrscheinlich zu Hause, irgendwo da. Dann ist es aber auch so, Supermärkte alles zu, ich muss mich selbst versorgen, in der Regel 72 Stunden. Danach kann man davon ausgehen, dass die Katastrophenschutzbehörden sich ein Stück weit erholt haben. Diese Katastrophenschutzleuchttürme, die es gibt, die es hoffentlich gibt. In Berlin sieht es nicht ganz so gut aus, um ehrlich zu sein. Da fehlt es noch an Übungen, in dem Sinne, dass sie viel stärker eingeübt sind. Also wir hatten vorletzte Woche oder letzte Woche die Meldung, es gibt 37 Katastrophenschutzbehörden in Berlin. 5 davon wussten gar nicht, dass sie Teil dieser Katastrophenschutzbehörden sind. Das ist natürlich eine Sache, die man vermeiden kann, wenn man übt. Wenn man sagt, Leute, passt auf.
Das ist Berlin.
Ihr seid, genau, das ist Berlin. Wir machen es bewusst so ein bisschen locker, weil das ist jetzt nicht schlimm, dass es noch so ist. Es ist ja gut, dass es uns jetzt auffällt. Aber dann ist es so, dass man in der Regel nach 72 Stunden, dann hat sich der staatliche Apparat auf Landes-, auf Kommunalebene so ein bisschen eingespielt. Die ganzen Szenarienplanungen, die man eh schon macht, also ne, die Katastrophenschutzbehörden sind schon vorbereitet, die greifen dann und dann kann man gucken, wie man jetzt wieder dem größeren Teil der Zivilbevölkerung helfen kann. Aber die Frage stellt sich schon, wie komme ich denn an Informationen? Also woher weiß ich denn, was passiert ist? Und da ist eine Möglichkeit die Kiezbox, dann gibt es Litfaßsäulen, die mit Solar betrieben werden, wo dann auch nochmal Warnungen abgegeben werden können. Aber ganz entscheidend ist Radio. Ganz wichtige Notfallebene, um Informationen zu bekommen. So blöd es klingt und vielleicht hören hier nicht mehr alle genau das Kurbelradio, aber das ist eines der Hauptinformationsquellen, weil das Internet können wir dann erstmal vergessen. Litfaßsäulen haben wir, wenn wir Glück haben, die Kiezboxen, aber Radio funktioniert vielleicht, ich weiß es nicht, wir sind ja von den Mobilfunkmasten ausgegangen, die tot sind, also ist mit Fernsehen auch nicht mehr viel. Also das ist eine wichtige Frage, was mache ich mit der Familie, wo bekomme ich Informationen her und wie kann ich mich für ein paar Stunden selber versorgen und danach kann man auch wieder davon ausgehen, dass die Katastrophenschutzbehörden da sind. Aber das wäre so ein bisschen so ein Szenario von einem Stromausfall. Und es kann sein, dass das Wasser tatsächlich auch nicht funktioniert. Weil jetzt habe ich ja vorhin gesagt, mal mit diesen Pumpen. So, jetzt haben wir aber genug über so, ja, ein bisschen mal, ja, was
passieren
kann.
Ich glaube,
das Gute
ist, wenn man euer Buch liest und auch wenn man darüber spricht, dass sozusagen die Ängste oder Sorgen sich ein Stück weit abschichten. Sich damit zu konfrontieren, bedeutet ja auch herauszufinden, was alles noch geht und wie man damit umgehen kann. Ich selbst war Live-Tester des Stromausfalls in Spanien. Ich war da mit dabei und fand es sehr faszinierend, wie am Anfang ein riesiges Chaos war, aber sich dann binnen 6-7 Stunden die Gesellschaft schon ziemlich gut organisiert hat. Plötzlich waren an allen Kreuzungen wohl der Verkehr geleitet. Die Supermärkte hatten zu, fast alle Kneipen und Restaurants haben aufgemacht, weil die wollten ihre ganze Kühlung loswerden. Die haben alle die Speisen zum halben Preis rausgehauen und die Leute saßen dann zusammen in den Restaurants, haben gegessen und Radio gehört. Und es gab so einen Moment der Gemeinschaft auch, weil alle in dieser Extremsituation zusammen waren, jeder auch dem anderen geholfen hat. Und es war wirklich überraschend und faszinierend, wie schnell dann doch sehr vieles einfach wieder funktioniert hat. Und ich glaube, ja, sich diesen Ängsten und Sorgen zu konfrontieren und dann auch abzuschichten und zu erkennen, dass eben dann doch noch vieles auch funktionieren kann, ja, ist auch ein großer Vorteil, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und wenn man euer Buch liest. Jetzt möchte ich aber unser Publikum noch integrieren und sehe auch schon die erste Frage. Also wir haben noch so wahrscheinlich Zeit für 3-4 kurze Fragen. Gerne knappe Fragen, nicht zu viele Co-Referate, damit wir sagen, einigermaßen in der Zeit bleiben. Nicole kommt mit dem Mikrofon, wunderbar.
Ich würde gerne Ihr Stichwort von der gemeinschaftlichen Anstrengung aufgreifen und es auf eine andere Dimension heben. Denn wenn der Ernstfall in Deutschland eintritt, sind wir nicht nur wir betroffen, sondern unsere Nachbarn in erster Linie auch, angefangen von Polen, Österreich etc. und die skandinavischen Länder. Da würde mich interessieren, inwieweit Sie das recherchiert haben, ob da unsere Nachbarn besser vorbereitet sind. Und ich vermute, das werden in erster Linie die skandinavischen Länder sein, aber sicherlich auch Polen, weil sie unmittelbar betroffen sind durch die Nähe zur Grenze von der Ukraine. Und dann darüber hinaus würde mich interessieren, dass eben nicht nur die Frage entsteht, inwieweit auch hier mit den jeweiligen auf Bundesebene, mit den jeweiligen Regierungen in Warschau, in Wien und in den skandinavischen Ländern gesprochen wird, nicht nur auf militärischer Ebene für den Ernstfall, sondern eben auch auf ziviler Ebene. Gibt es auch hier die Möglichkeit, gerade auch in den Grenzbereichen zu Frankreich und Italien und Schweiz und so weiter, gibt es über die Grenzbereiche hinaus auch zivile Gespräche, die bereits stattfinden? Denn die Gefahr endet ja nicht an der deutschen Grenze, sondern geht ja auch darüber hinaus.
Ich glaube, den zweiten Teil können Sie gut beantworten, Frau Burger. Ich würde sagen, bei dem ersten Teil, wir haben aber alle so gemacht, als Sie das gesagt haben mit den Nachbarn. Ich glaube, wenn Sie beispielsweise mal nach Finnland schauen, da ist es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Das betrifft da auch jeden. Also da wird sowohl die Wissenschaft als auch Wirtschaft sehr konkret eingebunden in Krisenvorsorge und auch die Vorbereitung auf den Ernstfall. Kleines Beispiel, was mich beeindruckt hat, in Polen werden neuerdings Selbstverteidigungskurse, hätte ich fast gesagt, aber Kurse in Zivilschutz angeboten, die bewusst an Abenden oder am Wochenende stattfinden, die Vorteil auch beispielsweise geben, wenn man es hat in Bewerbungsprozessen, eine tolle App, wo man sehen kann, wo man das machen kann und gleichzeitig auch solche Incentives, zumindest meine ich gelesen zu haben, dass für Arbeitgeber, die das ermöglichen, Steuervergünstigungen da sind. Also es gibt, das finde ich ein super Ansatz, gesamtgesellschaftlich, das zu den Menschen zu bringen und zu sagen, hey, wir wissen zu schätzen, dass du es machst und du bekommst auch was zurück. Also durchaus viele tolle Beispiele bei unseren Nachbarn.
Und vielleicht nur noch ein ergänzender Ansatz dazu. Je weiter man natürlich weg ist von der Ostflanke, desto weniger ist die Bedrohungswahrnehmung. Also Österreich ist zum Beispiel, denen muss man erstmal erklären, dass sie auch Teil des Ganzen wären, obwohl die dann immer sagen, wir sind ja gar nicht in der NATO und wir haben ja eigentlich gar nichts damit zu tun und wir können uns ja im Zweifel auch zurückziehen. Also das ist ein Aspekt. Und was ich vielleicht noch als, ja, was ich immer ganz gut finde, wenn man in diese Länder blickt, sie gucken natürlich alle in die Besagten, ins Baltikum, Schweden, Finnland und auch nach Polen mittlerweile, weil die sehr viele Maßnahmen auch umsetzen. Aber mir fehlt immer so, dass wir die schönen Beispiele rausgreifen und sie einfach mal machen. Weil wir haben zum Beispiel in Finnland gibt's Verteidigungskurse, da wird man dann eingeladen, 3,5 Wochen vom Armeechef, werden CEOs, Führungskräfte, Wissenschaftler, Thinktanker, Lehrer, Universitätsprofessoren, also alle Teile der Gesellschaft, die Multiplikatoren sein können, werden eingeladen, 3,5 Wochen, machen einen Kurs, vom Militär angeleitet, Szenarienplanung, Krisenübungen, jeder nimmt mal eine andere Rolle ein, Sie sind mal der Ministerpräsident, Sie sind der Pressesprecher, Sie sind der Leiter der zivilen Behörde und dann muss man zusammenarbeiten und dann lerne ich Sie kennen, dann weiß ich, wer Sie sind, weiß ich, welche Rolle Sie im Alltag haben, aber ich weiß auch, wie man als Ministerpräsident vielleicht mal eine Entscheidung, ne, ob die gut oder schlecht wird am Ende die Entscheidung, ist ganz egal, aber man kriegt ein Verständnis auch dafür, für die verschiedenen Rollen. Dann macht man diesen Kurs, kommt wieder nach Hause und überlegt sich, okay, wie kann ich das denn jetzt in meine Bubble reinbringen? Ob das beim Bildungsbereich die Studenten ist, ob das im Unternehmen die Firma ist mit den Mitarbeitern, wo ich dann sage, hey, wir machen jetzt Präventionskurse oder wir machen Erste-Hilfe-Kurse, aber wir wollen dem Ganzen jetzt irgendwie auch einen Mehrwert bieten und als gesellschaftlicher Teil quasi beizutragen für dieses Gemeinschaftliche, dass wir sicherer werden wollen. Und dann gibt es ein Alumni-Programm, das heißt, man bleibt auch verbunden und das wird dann alle paar Jahre aufgefrischt, dieser Kurs. Und das ist so eine Sache, wo ich glaube, wir haben in Deutschland eigentlich die Infrastruktur dafür. Wir haben die BAKS, die zwar kleinere Seminare macht, wir haben Informationsveranstaltungen der Bundeswehr und die könnte man beispielsweise so ein bisschen umstrukturieren und dann solche Maßnahmen sofort mal umsetzen. Oder eine Zivilschutz-App, wie sie in Estland ist, wo ganz raffinierte Kochrezepte drin sind. Na, wo man nicht den Ernstfall spürt, weil man weiß, man muss jetzt ein trockenes Brot mit Thunfischpaste beschmieren, sondern es gibt auch raffinierte Kochrezepte ohne Strom und alles. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Beispiele, die wir einfach mal auch probieren könnten, theoretisch. Und wir haben so eine Nina-Warn-App, die kann man perfekt ausbauen.
Wunderbar, vielen Dank für die...
Frau Roger muss noch antworten.
Ja, okay.
Wenn ich noch darf.
Klar.
Also absolut, auch da habe ich einen guten Buchtipp. Ich bin mir nur ganz beim Titel nicht sicher. Oliver Mu, die Ostsee, glaube ich.
Konfliktzone
Ostsee, genau so ist es. Da ist nochmal sehr gut aufgeschlüsselt, warum die Länder in Skandinavien, im Baltikum, in Osteuropa da einen anderen Blick drauf haben und was sie für konkrete Maßnahmen haben. Also auch von meinen Reisen nach Taiwan habe ich zum Beispiel sehr viele konkrete Informationen mitgenommen, wie man zum Beispiel Desinformation deutlich souveräner und besser handeln kann, als wir das in Deutschland tun. Und auch aus dem skandinavischen Raum kriege ich immer wieder rückgemeldet, warum lasst ihr euch immer von diesen Dingen so verunsichern und so nervös machen. Also als Sie vorhin gesprochen haben, musste ich zum Beispiel ans Taurus League denken. Das war das Wochenende, wo rausgekommen ist, dass ein gewisser Herr Masalek ein russischer Top-Spion ist und Auftragsmörder. So, und wo zum ersten Mal angesichts des Todes von Nawalny Menschen in Russland wieder so leichte Form von Protest von Blumen niedergelegt haben. Natürlich wollte Wladimir Putin, dass wir darüber sprechen, ob die Generäle da jetzt sozusagen... Also Herr Dobrindt hat da einen Untersuchungsausschuss gefordert, noch aus der Opposition heraus. Und ich habe zu mir zum Beispiel gedacht, ich beantworte die Presseanfragen dazu nicht. Weil ich will diese Debatte nicht befeuern. Ich will nicht das machen, was Wladimir Putin von uns will. Und natürlich ist es nicht okay, wenn Generäle in Singapur sind und nicht die Basic-Sicherheitsmaßnahmen beachten. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, die Wucht war so groß. Die Debatte ging 3 Tage. Ich habe dann relativ schnell gesagt, Moment mal, das hier ist eine bewusste Hack-and-Leak-Operation, damit wir genau das tun. Lasst es uns bitte nicht tun. Aber der ganze Zug war schon sozusagen abgefahren. Also diese Gelassenheit als Gesellschaft zu haben, sich nicht von jeder solchen Information verunsichern zu lassen, ist super wichtig. Und neulich hatte jemand mal auch so eine sehr kluge Idee auf so einem Podium, wo gesagt wurde, naja, manchmal wäre auch gut, wenn der Staat einmal sagt, na, die ersten 6 Stunden können wir noch keine gesicherten Informationen dazu geben. Alles, was Sie im Netz dazu sehen, ist wahrscheinlich nicht aus seriösen Quellen. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ich meine, allein sowas würde auch schon sehr an der Stelle helfen. Und konkrete Übungen ist auch nochmal ein sehr wichtiges Stichwort. Natürlich über Grenzen hinweg, über Grenzen von Bundesländern hinweg, kommunale Ebene, Landesebene. Da ist sehr viel, da ist auch sehr viel Bereitschaft, was zu tun. Da hakt es dann manchmal an so Sachen wie Sicherheitsüberprüfung und manchmal eben immer noch am Mindset. Also ich weiß noch, dass mir auch in einer Talkshow vorgeworfen wurde, weil ich für Zivilschutzübungen an Schulen bin, weil ich persönlich möchte, dass meine Tochter weiß, was zu tun ist. Ja, und allein wenn es nur ist, bleib ruhig und hör auf die Lehrerin, wurde mir vorgeworfen, ich sei für Krieg und Militarisierung an Schulen. Da habe ich dann aber zu Herrn Bartsch gesagt, das kann man nachgucken, wissen Sie, Herr Bartsch, machen Sie eigentlich mit, wenn Feueralarm im Bundestag ist? Sind Sie dann für Feuer, Herr Bartsch? So, oder wollen Sie eigentlich dazu beitragen, dass es kein Feuer gibt und dass, wenn im Ernstfall doch was passiert, eben Leute auch den Schaden begrenzen? Und da hat er jetzt, finde ich, aber man könnte sich ja nochmal angucken, nicht die beste Antwort mehr drauf. Und insofern, glaube ich, ist wirklich wichtig, dass man drüber spricht. Und die Broschüre ist ein super Beispiel, haben wir ja Schweden abgeschrieben. Ich habe jahrelang gefragt, warum haben wir sich sowas in Schweden? Aber man hat es schon sehr deutsch gemacht, ne? Wenn man in Schweden das aufschlägt, da steht, wenn Sie irgendwo lesen oder hören, dass Schweden aufgegeben hat, seien Sie sich gewiss, dass Propaganda Sweden will never surrender. Ja? So, das ist in der deutschen Broschüre noch nicht so ganz drin.
Ja, kleiner Lesetipp für die Bundestagsprotokolle noch. Vielen Dank dafür. Zum Abschluss würde ich gerne an Sie alle drei die Frage stellen, warum ist es so wichtig, Diskussionen wie diese hier zu führen auf der Bühne? Und was ist das wichtigste Signal, was aus Veranstaltungen wie diesen hier heute Abend für die Zuhörerinnen und Zuhörer und für alle Menschen da draußen hervorgehen soll? Frau Burger, wollen Sie übernehmen?
Also ich finde, dass die Lage ernst ist, hat, glaube ich, fast jeder und jede schon mitbekommen. Aber dass es sehr wohl auch sehr konkrete Dinge gibt, die wir tun können und die jeder und jeder Einzelne tun kann, um in dieser irgendwie Welt, die sich rau und gefährlich anfühlt, irgendwie sicher und frei zu bleiben, und dass wir sie alle brauchen und auf sie hoffen und zählen, ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft.
Dass jeder von uns eine Rolle haben kann in dem Ganzen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn man sich mit der Sicherheitslage beschäftigt und sich dann fragt, wie bin ich davon betroffen, dann kann ich eine Rolle einnehmen, ob ich mich einfach nur selber vorbereite, ob ich mich schütze. Ich kann aber auch ganz klar sagen, wie Herr Bartsch wahrscheinlich, ich möchte mich dem Ganzen verwehren, was wir festgestellt haben und was mein Grundanliegen ist, dass ich mich ganz kurz mal damit beschäftige, welche Rolle könnte ich realistischerweise einnehmen wollen. Und wenn die Rolle ist, in der Suppenküche zu sein, zu Hause zu sein, Reservist zu werden, im Kritisbetrieb zu arbeiten, vielleicht sogar auch für die Bundeswehr an der Front zu sein, ganz egal. Aber dass ich für mich mal feststelle, was möchte ich machen und vielleicht auch für mein Umfeld, weil dann haben wir schon mal einen ersten Schritt getan, weil dann jeder so ein bisschen seinen Platz auch vielleicht kennt. Und dann sind wir auf jeden Fall zwei Schritte weiter.
Ich ergänze noch einen kleinen Zusatzwunsch, dass wir es schaffen, die Debatte zu versachlichen und wegkommen von der Schnappatmung und dahin kommen zu sagen, wir haben hier echt eigentlich eine großartige Form des Zusammenlebens, eine großartige Form, ein tolles System, und deswegen möchten wir auch gerne resilienter werden. Und lasst uns darüber sprechen, wie wir das machen, ohne in Panik zu verfallen.
Vielen herzlichen Dank. Bevor ich Sie alle mit einem Tosenapplaus aus dem Publikum dann auch in den Abend entlassen werde, bleibt mir jetzt die letzte Veranstaltung des Basecamps in diesem Jahr hier abzuschließen. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute in der Diskussion mit Ihnen. Es geht hier im Basecamp auf der Bühne dann erst im nächsten Jahr wieder weiter. Und zwar am 13. Januar. Da wird das Thema auch wehrhafte Demokratie sein. Und die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig wird mit dem Rechtsanwalt Christian Scherz hier darüber diskutieren, wie das Rechtswesen angepasst werden oder weiterentwickeln werden muss, um eine noch wehrhaftere Demokratie zu erreichen. Kommen Sie also gerne wieder dann im Januar her. Folgen Sie auch sonst unseren Veranstaltungsempfehlungen hier per Newsletter. Und vor allen Dingen haben Sie bis dahin erstmal schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Und ja, wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr. Und jetzt vielen herzlichen Dank an Herrn Gehringer, Herrn Steger und Frau Burger für diese tolle Diskussion heute Abend. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie uns verbunden.